Donau-Eschinger Musiktage vom Südwestrundfunk. Live in SWR 2.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen in Donau-Eschingen. Im Bartok-Saal der Donauhallen beginnt in wenigen Minuten ein Konzert mit dem Hamburger Ensemble Resonanz und dem SWR Experimentalstudio. Musik von Nicole Lisée, Gordon Campe und Marc-André steht auf dem Programm. Mit einem Stück der 1973 geborenen kanadischen Komponistin Nicole Lisée beginnt das Konzert. Sepulchre heißt es, und dieser Titel ist das englische Wort für Grabstätte. In diesem imaginären Grab liegen bei Nicole Lisée obsolete Elektrogeräte. Einst Gipfel der technologischen Entwicklung, jetzt nur noch ausrangierter Elektroschrott. In ihrem Stück lässt sie die Sounds der defekten Gerätschaften auf verschiedene Weise anklingen. Zu den Methoden und Einflüssen, die in Sepulchre zum Tragen kommen, wird Nicole Lisée im Anschluss an ihr Stück etwas sagen. In Donaueschingen sitzt das Publikum jetzt schon in gespannter Erwartung im Saal. Aber bevor das Stück beginnt, gibt es noch eine akustische Überraschung. Sie ist Teil des Projekts Das Festival von Bernhard Herbort und Melanie Mohren.
Die Institution präsentiert im Rahmen von Das Festival Sie hörten Katrin A. Denner, Nachschall, Miniatur für mindestens 3 tiefe Pauken und 3 Musikerinnen und Musiker. Kompositionsauftrag von Das Festival 2019.
Ein kurzes Überraschungsmoment im Bartok-Saal. Das Festival heißt das Projekt von Bernhard Herbort und Melanie Mohren, das bisweilen unerwartet an ganz verschiedenen Stellen der Donaueschinger Musiktage auftaucht. Aber jetzt geht das Konzert tatsächlich los. Hören Sie die Uraufführung von Sepulchre von Nicole Lisée. Bas Wiekers leitet das Ensemble Resonanz. Sepulchre für Streichorchester, Schlagzeug, Klavier und Soundtrack von Nicole Lisée. Bas Wiechers leitete das Ensemble Resonanz. Für die Klangregie war das SWR Experimentalstudio verantwortlich. Donau-Eschinger Musiktage 2019, live aus dem Bartok-Saal der Donauhallen. Im Konzert mit dem Ensemble Resonanz geht es gleich mit einem Stück von Gordon Campe weiter. Davor aber noch einmal zurück zur Komponistin des eben gehörten Stücks, Nicole Lisée. Vielleicht haben Sie es der Klanglichkeit ihres Stücks angehört. Die musikalischen Stile, die Nicole Lisée geprägt haben, sind denkbar vielfältig und stammen aus ganz verschiedenen Genres.
I had a lot of music obsessions growing up. The first was probably Chopin. My mother had a Van Cliburn record that she would play regularly. I was about 5 when I saw Nana Mouskouri in concert.
Ich hatte eine Menge musikalischer Obsessionen in meiner Kindheit. Die erste war wahrscheinlich Chopin. Meine Mutter hatte eine Schallplatte mit Van Cliburn, die sie regelmäßig spielte. Dann war ich mit 5 Jahren in einem Nana Mouskouri-Konzert und bin bis heute ein großer Fan. Daneben hatten meine Eltern eine riesige Sammlung von Easy Listening und Filmmusikaufnahmen aus den 60ern und 70ern. Und auch diese Musik schätze ich bis heute.
In about 1982 and 83 I discovered MTV. MTV at this time was not the MTV.
Anfang der 80er Jahre entdeckte ich dann MTV, das damals noch ganz anders war als heute. Damals war das Programm wirklich experimentell. Es wurde eine große Bandbreite von Musik gesendet. So habe ich eine Menge verschiedener Klänge kennengelernt. Elektronik, Rock'n'Roll, Dancefloor und vieles mehr. Also bis ich 1991 von zu Hause ausgezogen bin, habe ich sehr viel MTV geschaut.
Electronics, Rock'n'Roll, Dance Music, everything. So from this time until I left home in 1991, I watched a whole lot of MTV.
In Nicole Lisées Stück Sepulchre für die Donaueschinger Musiktage spielt obsolete bzw. defekte Elektronik eine zentrale Rolle. Auch diese Vorliebe geht auf Erfahrungen zurück, die die Komponistin von klein auf machte.
The technology I was exposed to every day growing up had a major impact on the music I create now.
Die Technologie, mit der ich von Anfang an umgeben war, hatte großen Einfluss auf meine musikalische Arbeit. Mein Vater ist Elektrotechniker und ein Sammler von Vintage-Elektronik. Das heißt, bei uns zu Hause gab es eine Menge Elektronik, neue und alte Geräte, unter anderem eine große Sammlung von Phonographen und Oszillatoren. Das waren analoge Geräte und das bedeutet, dass sie fehleranfällig sind und manchmal nicht richtig funktionieren. Wenn zum Beispiel ein Betamax-Rekorder oder eine Tonbandmaschine einen Schaden hatte, veränderte sich die Ton- oder Bildqualität. Als Kind fand ich das toll und das ist bis heute so geblieben. Diese vermeintlich falschen Sounds sind unglaublich und sie bilden die Grundlage für viele meiner Stücke.
Are incredible to me and they form the basis for a lot of my pieces.
Soweit die Komponistin Nicole Lisée. Mit einem Stück des 1976 geborenen Komponisten Gordon Campe geht es jetzt im Konzert mit dem Ensemble Resonanz weiter. Remember Me heißt es. Für diese Komposition, für Streichorchester und Elektronik, erbat sich Campe eine besondere Mitwirkung der Musikerinnen und Musiker. Er befragte sie nach Erinnerungen an ihre ersten Lieder aus der Kindheit und bekam Aufnahmen geschenkt, auf denen sie diese Lieder singen. Remember Me, hören Sie das Stück von Gordon Campe jetzt mit dem Ensemble Resonanz unter der Leitung von Bas Wiechers.
Thank you. Thank you. Lorenzia, liebe Lorenzia, mein, wann werden wir wieder beisammen sein?
Pommerland ist abgebrannt, mein Käfer.
morgen früh. Bella, Bella, Bella Marie, vergiss mich nie.
Ja, das war 1948. Ja.
Mhm. Gleich nach dem Krieg.
Ja.
Donaueschinger Musiktage 2019. In SWR 2 senden wir live aus dem Bartok-Saal der Donauhallen. Zu Gast ist dort das Ensemble Resonanz, das Sie eben mit dem Stück Remember Me von Gordon Campe hörten. Bas Wiechers hatte die musikalische Leitung. Für die Klangregie war das SWR-Experimentalstudio verantwortlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Bartok-Saal in Donaueschingen folgt jetzt eine etwa 25-minütige Pause. Bis zum Beginn der zweiten Konzerthälfte mit einem Stück von Marc-André können Sie ein Gespräch mit Gordon Campe hören und erfahren zudem etwas über die Heimat des Ensemble Resonanz, den Resonanzraum in Hamburg-St. Pauli. Mit dem Stück Remember Me von Gordon Campe endete eben die erste Hälfte des Konzerts. Der Titel des Stücks deutet es bereits unmissverständlich an. Es geht hier um Erinnerung. Wie daraus Musik wird, darüber habe ich mit Gordon Campe vor dieser Sendung gesprochen. Gordon Campe, Remember Me heißt dein neues Stück und es gehört in eine Reihe von Kompositionen, die ganz explizit die Erinnerung thematisieren. Begonnen hast du diese Beschäftigung 2007 mit einer Konzertinstallation für die Wittener Tage für Neue Kammermusik und seither taucht das Thema Erinnerung in deiner Arbeit immer wieder auf. Gab es da ein konkretes Erlebnis, das diesen Fokus gesetzt hat?
Also ich habe das ganz konkret gemerkt, als mein Kirchenchor, den ich lange geleitet hatte, als der einfach nicht mehr konnte, im ganz schlichten Wortsinne, als der aufgehört hat zu existieren, weil die Stimmen nicht mehr mitgemacht haben oder einfach einige Leute auch verstorben sind. Das war einfach ein ganz schlichter, einfacher Kirchenchor mitten im Ruhrgebiet. Und ich wollte nicht einsehen, dass diese Menschen, die mir ja ans Herz gewachsen waren, ja, dass das verschwindet. Dass diese Stimmen verschwinden und dass die Lieder und auch diese Kultur mit ihnen gewissermaßen verschwindet. Weil die Leute, mit denen ich zu tun hatte, das sind ja keine berühmten Leute, die haben nichts erfunden, die sind nicht Fußballweltmeister. Und manchmal geht man ja durch irgendeine historische Stadt, dann hängen dann vielleicht so Bronzetafeln an der Wand. Hier war Leopold Mozart mal 3 Wochen. Und weil ich ja das nicht machen kann, dann versuche ich gelegentlich diesen Menschen sozusagen solche Bronzetafeln in die Akustik, in die Luft zu schreiben durch das eine oder andere Stück, was ich da gemacht habe. Und ich habe da wirklich sehr eindrückliche Erlebnisse gehabt, als ich das Stück für die Wittener Tage für Neue Kammermusik vor zwei, drei Jahren gemacht hatte. Da hatte ich mit Männerchor gearbeitet. Also da habe ich die Geschichten und Lieder eines örtlichen Männerchors aufgenommen. Das waren auch sehr eindrückliche Erlebnisse, die, wenn man sie erzählt, ganz albern sind, wenn also Karl neben mir steht und das Bajazzo-Lied singt. Wenn ich das so Freunden erzähle, dann finden die das vielleicht lustig, so Männerchor, was macht er da mit dem Männerchor? Aber wenn man dann erlebt, wie der Karl, mit welcher Hingabe er seit einfach 50 Jahren jeden Freitag um 17.30 Uhr dieses Lied gesungen hat, Seitdem lache ich nicht mehr über diese Kultur, dieses Schlichte, das Einfache, weil ich die Ehrlichkeit dahinter ahne, was für diese Menschen, die diese Form von Musik machen, also seien es Volkslieder oder es Männerchorgeschichten oder ein Kirchenchor, für die ist das wirklich eine existenzielle Erfahrung, das jede Woche machen zu dürfen. Und da versuche ich, ja, daran ein bisschen zu erinnern.
Für das Stück heute in Donaueschingen hast du die Musikerinnen und Musiker vom Ensemble Resonanz darum gebeten, dir Aufnahmen zu schicken. Und zwar sollten sie die ersten Lieder aus ihrer Kindheit singen, also ganz frühe musikalische Erinnerungen. Was waren das für Lieder, die da bei dir ankamen?
Es waren Schlaflieder dabei, zum Beispiel auch Maikäfer flieg, dein Papa ist im Krieg. Also dieses Schlaflied, was gleichzeitig jeder kennt und ganz schlicht und simpel ist, aber eigentlich vom Text natürlich ganz grausam. Und weil ich konnte das Material, wenn ich das mal so nennen darf, ja nicht bestimmen. Ja, die haben, das Ensemble hat ja mir das geschenkt. Und deswegen war es wirklich wie ein, ich sag's wirklich mal aufregend, als dann die Dateien kamen. So, wie wird denn jetzt mein Stück sein? Und es war zum Beispiel eben dieses Maikäfer fliegt dabei. Es waren Weihnachtslieder dabei. Auch ganz einfache Volkslieder waren auch dabei. Also die Lieder kennt man alle. Und das war schön, sozusagen die Dateien auszupacken und zu gucken, wie das Stück darauf reagieren kann.
Das hat doch sicher auch mit einem großen Vertrauen von Seiten des Ensembles zu tun, also dieser Wunsch, etwas doch sehr Privates offenzulegen.
Ja, ich muss mich das trauen, aber vor allem natürlich müssen die auch mir trauen, weil es mir überhaupt nicht darum geht, mich über irgendwelche Stimmen, die eine Intonationsschwankung haben oder über irgendein Lied, das geht überhaupt nicht um lustig, sich lustig machen oder sowas, sondern es ist wirklich sehr ehrlich gemeint. Und das war jetzt mein Versuch, das so zu machen mit einem Ensemble, die ich eben persönlich eigentlich noch nicht so gut kannte. Denn ich habe schon relativ häufig für ganz konkrete Menschen, die ich kenne, also auch Freunde, Freundinnen und Freunde von mir, Musik geschrieben. Sehr häufig, mache ich sehr gerne, wo es persönliche Kontakte gibt. Oder wenn ich mit einem Männerchor das gemacht habe oder mit Kindern das gemacht habe oder mit einem Kirchenchor früher, dann gab es natürlich schon ein Vertrauensverhältnis. Oder ich habe einfach beim Männerchor habe ich einfach ein paar Kisten Bier mitgebracht und dann stellt sich das Vertrauen schon von alleine ein gewissermaßen. Aber hier habe ich das mal gewagt und so, okay, ich schreibe einfach eine freundliche E-Mail und es ist wirklich eine Bitte, mir zu vertrauen. Und also ich habe die aufgefordert, mir was zu schenken. Das ist natürlich schon natürlich ein ziemlich merkwürdiger Akt, aber das war eine sehr nette Reaktion. Also an einem Tag bekam ich einfach dann 15, 16 Lieder als MP3s rübergeschickt. Das war dann wirklich ein bisschen wie so eine Art Weihnachten, ja.
Erinnern und Erinnerung sind in deinem Stück ja nicht nur als etwas Nostalgisches zu verstehen. Es ist ja kein Schwelgen im Vergangenen, keine Verklärung. Welche Aspekte des Erinnerns stecken da noch drin?
Also, weil es ja im Stück selbst auch um Erinnerungen geht, geht es aber eigentlich auch um Vergessen. Denn manchmal vergisst das Stück, das habe ich absichtlich auch so genannt, vergisst das Stück sein, wo es eigentlich herkommt von diesen Liedern und geht plötzlich zu einer Party. Ja, plötzlich gibt es eine riesen Partystelle, nenne ich die immer, damit es auch, ehrlich gesagt, nicht so didaktisch wird, nach dem Motto, er macht jetzt eine Idee und das macht er jetzt 75 Mal. Also es taucht immer so, wie Erinnerungen ja auch im Alltag sind. Ja, ich erinnere mich an irgendwas und dann zwischendurch muss ich aber mal einkaufen gehen. Und dann ist nicht Erinnern dran, dann ist Suppe kaufen dran. Und so funktioniert auch gelegentlich das Stück. Ich habe das von Aleida Assmann ein bisschen geklaut, die in einem wunderbaren, relativ neuen Buch über nicht mehr über Erinnerungskultur nur spricht, sondern auch über Vergessenskultur. Und das ist auch eine ziemlich spannende Idee, weil sie dann über Überschreiben, über Vergessen, über Ignorieren, Neutralisieren und all solche Begriffe spricht oder schreibt. Und das fand ich ziemlich interessante Begriffe, die ja wie so ein, ja, eine Kompositionsanleitung für so ein Stück auch gelten können. Also was muss ich eigentlich machen in einem Stück, in dem es um Erinnerung geht, wo Erinnerungen auch manchmal ausgeblendet werden. Denn wenn ich mit den Liedern und so spreche, über die Lieder spreche, dann ist das ja immer was Heiteres, was Angenehmes. Also das ist ja Nostalgie oder sentimental. Aber nicht alle Erinnerungen, die wir haben, sind immer gleich schön. Und deswegen verdrängt das Stück die eigene Idee auch manchmal und geht mal 3 Minuten ganz andere Wege.
Gordon Campe über sein Stück Remember Me, das Sie in der ersten Hälfte des Konzerts mit dem Ensemble Resonanz hörten. Hier in Donaueschingen ist gerade Konzertpause und wir nutzen die Zeit für einen Ausflug nach Hamburg, genauer gesagt nach St. Pauli und dort auf das Heiligengeistfeld. Dort steht nicht nur das Stadion des FC St. Pauli, sondern auch der Hochbunker Feldstraße, ein Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Seit Anfang der 90er Jahre wurde dieser Bunker zu einem Kunst- und Medienzentrum umgestaltet. Seit 2014 hat auch das Ensemble Resonanz hier sein Proben- und Konzertdomizil, den sogenannten Resonanzraum. Elke Pressler hat diesen ebenso ungewöhnlichen wie beeindruckenden Ort besucht.
Normaler klassischer Konzertsaal, das sind immer auch Orte, die auf gewisse Art von Abgrenzung oder auf Repräsentation oder Distinktion setzen. Das ist der Resonanzraum nicht.
Ich musste schon ein bisschen lachen, als die Idee aufkam, weil wir über viele Jahre auf der Suche waren nach einem Ort, der sehr nah dran ist an den Menschen, der sehr transparent ist. Mit Fensterfronten haben wir uns vorgestellt. Und dann kam die Idee des Bunkers auf und ich musste kurz mal so einen kleinen Switch machen im Kopf und dann fand ich es aber irgendwie auch gut.
Es wird ein Raum, der für klassische Musik da ist und trotzdem Club-Atmosphäre hat. Also von der Atmosphäre her gestaltet ist, möglichst offen zu sein.
Bunker!
Ganz verschiedene Arten von Publikum sich wohlfühlen zu lassen und trotzdem gute Akustik hat.
Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Vorstellung, mich hinter so dicke Mauern zu verschanzen zunächst mal und mir vorzustellen, dass dieser Kontakt, den wir suchen, hier hinter so dicken Mauern stattfinden kann.
Natürlich war das spannend am Schluss. Das war sehr erleichternd, dann auch wirklich am Schluss zu sehen, es ist gut geworden.
Ende Oktober 2014 war Einstand. Endlich. Im Resonanzraum, in 2506 Kubikmetern auf dem Kiez, zwischen St. Pauli Fußballstadion und Schanzenviertel, einem drogengeschwängerten, halb gentrifizierten Problembezirk. Am Ende der jahrelangen Suche nach einem geeigneten Konzertsaal, nach jahrzehntelangem Vagabundieren durch sämtliche Probenräume der Stadt, immer mit dem Wunsch nach einem Ankerplatz, konnten Tobias Rempe, Juditha Heberlin, Tim-Erik Winzer, Jörn Kellermann und die anderen des renommierten Kammerorchesters Ensemble Resonanz endlich einziehen in ein eigenes Zuhause. Im tiefsten Kiez der Hafenstadt Hamburg konnten die 18 Streichmusiker endlich Anker werfen. Und das ausgerechnet in einem Bunker. Betritt man den mächtigen fünfstöckigen Flakturm 4, den größten Bunker Hamburgs, ja den höchsten Europas, erbaut unter der Leitung von Albert Speer 1942, Wandstärke 3,5, Deckenstärke 5 Meter, betritt man diesen Trumm von der Rückseite der neuen Büroadresse von Ensemble Resonanz, umfängt die Besucherin unheimliches Bunkerrauschen. Und eine nahezu zierliche, spiralförmig gewundene, weiß gestrichene Treppenflucht führt hinauf in die Höhe. Der Resonanzraum dann im ersten Stock wirkt wie eine dunkle Höhle, obwohl für einen Bunkerraum ziemlich hoch, 4,5 Meter. An einer Wand schimmert ein gläserner Bartresen mit vermeintlichem Blattgold verziert. An der gegenüberliegenden Seite sind schottenartige Elemente zu erkennen. Und gegenüber dem Bühnenpodest eine riesige Wand, die schräg gestellt das wenige Tageslicht abdeckt, das sich durch zwei Fensterluken im mehrere Meter dicken Stahlbeton zwängt.
Wir haben zwei große Tore, die jeweils Nischen des Raumes abtrennen. Diese großen Tore, ungefähr 4x6 Meter groß, kann man komplett drehen, sind aus Metall, haben eine schallharte glatte Seite auf der einen Seite und eine schallabsorbierende Lochblechseite auf der anderen Seite. Und damit kann man es dann sehr gut tatsächlich verändern, die Akustik des Raumes.
Jörn Kellermann, Cellist und administrativer Vorstand des Ensemble Resonanz, erklärt fachmännisch und nicht ohne Stolz die ausgeklügelten akustischen Finessen der neuen Klangheimat.
Wir können in der Konzertsituation dann noch Feintuning auch machen durch die Drehung der Tore. Es sind auch noch andere Tore da, die so kleinere Tore, die man öffnen und schließen kann. Also wir können durchaus auch noch auf Gegebenheiten eingehen und Dinge verändern. Aber der große Unterschied für uns ist Probensituation zu Konzertsituation, dass wir das verschieden behandeln können.
Beton, der 28 Jahre braucht, um richtig auszuhärten, der abweisend, starr und unzerstörbar ist, bietet indes durch seine filigrane, löchrige Oberflächenstruktur nahezu optimale akustische Reflexionsqualitäten. Sehr viel Aufwand musste nach dem Auszug der Vormieter einer Druckerei also gar nicht betrieben werden.
Was die baulichen Maßnahmen zum Beispiel betrifft, haben die Architekten bei uns ja sich sehr darum bemüht, auch das Schroffe und das Bunkerhafte dieser Bausubstanz auch wieder zum Vorschein zu bringen. Also ich glaube, es ist der einzige Ort hier, wo innen der alte Beton wieder freigelegt ist. Überall anders gibt es diesen weißen Fabriketagenanstrich. Wir haben den weggesandstrahlt. Und sozusagen hier diesen alten Beton auch wieder rausgeholt, der auch relativ massiv zu sehen ist.
Er scheint besonders intensiv zu brennen für das Klassikprojekt Resonanzraum.
Ein ganz besonderer Ort, so ein Bunker und so. Und eigentlich, wenn wir doch auf Öffnung setzen, wie funktioniert das?
Bunker!
Tobias Rempe, als Musikergründungsmitglied des Ensemble Resonanz und seit Jahren dessen Geschäftsführer, fiel ein Riesenstein vom Herzen. Immerhin hing die ganze Zukunftsplanung seines Ensembles ab, von diesem Schritt ins schroffe Ungewisse.
Also der Architekt, der hat zusammengearbeitet mit einem Büro für Akustikplanung. Sie waren jetzt gerade vor 2 Wochen wieder da, um das auszumessen, das Ergebnis, und gegebenenfalls noch ein paar kleine Korrekturen vorzunehmen. Und was dabei rauskam, ist, dass es annähernd, also sehr, sehr, sehr weitgehend genau dort auch gelandet ist, wie es gedacht war. Das war schon unser Eindruck gewesen, also wir waren schon sehr zufrieden. Jetzt haben wir aber auch das durch Messungen bestätigte Ergebnis.
Als das Kammerorchester Ensemble Resonanz, das aus der Jungen Deutschen Philharmonie 1994 hervorgegangen ist, 2002 die Konzertreihe Resonanzen in der ehrwürdigen Hamburger Musikhalle begründet, auch Leishalle genannt nach dem millionenschweren Reeder und Mäzen Karl Leis, da beginnt so eine Art Feldforschung für die junge Formation. Die probt zu der Zeit in einem Gebäude neben dem umkämpften Skandalbau Rote Flora im Schanzenkiez und bietet hier alle 2 Monate auch ein Konzert an.
Die Konzertreihe Urban String ist auch dem Gedanken folgend entstanden, dass wir, woher auch immer, ein sehr sicheres Gefühl dafür hatten, dass wir in der Leishalle nicht alle Leute erreichen, die potenziell unsere Musik toll finden, und das aber herstellen wollten, dass wir diese Leute, dass wir auch andere Leute erreichen, die vielleicht einfach sagen, die Art und Weise, wie die Musik in der Leishalle dargeboten wird, in den Rahmenbedingungen dort, fühlen sie sich vielleicht nicht ganz zu Hause. Es gibt auch viele Studien darüber, dass eben gerade die Begleitumstände, wie in klassischer Musik präsentiert wird und nicht die klassische Musik selber, eher auf Desinteresse stoßt und nicht die Musik selber. Und die Erfahrung war, dass es sofort akzeptiert wurde, die Konzerte immer voll waren, auf große Begeisterung und auf große Gegenliebe gestoßen ist und sich da schnell eben so ein Publikum herausgebildet hat.
Wir haben ja extra hier eine Bar reingebaut. Wir wollen, dass die Leute kommen, eben aus der Clubszene, eben noch dazu sich dann auch für Stravinsky, Andriessen und Aperges interessieren. Ja? Ja, das ist das, was es ausmacht.
Dass während die Musik gespielt wird, eine unheimlich gespannte und wirklich elektrisierte Stille herrscht, teilweise weniger von Hustern oder anderen Nebengeräuschen gestört als in der Leishalle. Sowas hat sich sofort herausgebildet. Also viele Sachen, die sozusagen eigentlich als Ritual oder als besonderes Moment zum klassischen Konzert gehören, haben sich bei Urban String, ohne dass sie eingefordert wurden, ohne dass sie vorher gelernt waren, automatisch wieder eingestellt. Andere nicht. Im Prinzip sind das klassische Konzerte, die später anfangen, die kürzer sind, wo theoretisch die Bar durchgehend geöffnet hat, die aber während der Stücke natürlich nicht frequentiert wird, weil die Menschen automatisch der Musik auch Respekt entgegenbringen. Konzerte, in denen die Musiker selber moderieren, in denen Dresscode und gewisse andere Art von Rituale weniger eine Rolle spielt, vielleicht auch weniger sozusagen eine antrainierte und auf gewisse Bildung und das Hervorzeigen von Zugehörigkeit ausgelegte Rituale, die spielen alle weniger eine Rolle. Dazu gehört dann vielleicht auch, dass man zwischen den Sätzen nicht klatscht oder manchmal klatscht. Dieses Publikum und diese ganze Entwicklung von Urban String, die hat sich im, Gott sei Dank, müssen wir sagen, im Resonanzraum übertragen.
Man kann es dann vergessen tatsächlich, dass man in einem Bunker, also man lässt es los auch irgendwann.
Andererseits habe ich schon immer wieder auch im Kopf, dass hier in diesem Gebäude im Zweiten Weltkrieg, ich glaube, an die 20.000 Menschen Zuflucht gefunden haben in Bombennächten und hier zusammenkamen, um Schutz zu suchen in erster Linie, aber trotzdem war es eine Zusammenkunft und jetzt hier wieder zusammenzukommen unter ganz anderen Vorzeichen, glücklicherweise friedlichen Vorzeichen im Moment, um sich ganz anders austauschen zu können, bringt uns auch eine Verbindung zur Vergangenheit. Ich meine, man konnte diesen Bunker nicht abreißen, der war nicht zu sprengen. Wenn man den hätte gesprengt nach dem Zweiten Weltkrieg, dann wäre der ganze Stadtteil in die Luft geflogen. Insofern muss er hier sein und ich finde es gut, dass er so genutzt werden kann, wie er jetzt von den vielfältigsten Institutionen hier genutzt wird. Für mich macht das auch einen Sinn.
Thank you.
Elke Pressler über den Resonanzraum, das Proben- und Konzertdomizil des Ensemble Resonanz in Hamburg St. Pauli. Donaueschinger Musiktage 2019 live aus dem Bartok-Saal der Donauhallen. Die Musikerinnen und Musiker des Ensemble Resonanz dürften inzwischen wieder in Bühnennähe sein, denn die Konzertpause geht allmählich ihrem Ende zu. Von Marc André stammt das Stück in der zweiten Konzerthälfte. In der Arbeit des 1964 geborenen Komponisten spielt ein sehr persönliches Moment eine entscheidende Rolle. Sein Glaube. Marc André ist gläubiger Christ und bezieht sich in seiner Musik immer wieder auf Stellen oder Begriffe aus dem Neuen Testament. Als explizit sakrale Musik will er seine Kompositionen aber nicht verstanden wissen.
Es ist nicht so einfach, finde ich, heutzutage zu glauben oder versuchen zu glauben. Die Botschaft der Bibel ist schon relativ kryptisch, wenn man das versucht zu analysieren. Und andererseits, es ist heutzutage so, ja, spielt es nicht so eine große zentrale Rolle in der Gesellschaft, obwohl die Themen total relevant wieder sind. Aber das, ja, es hat sich bei mir entwickelt und vielleicht peu à peu eine Art Berührung, was die Botschaft Christi angeht, die stärker und stärker geworden ist. Deswegen kann ich nicht da eine offenkundige religiöse Botschaft anbieten.
Was Marc André in seiner Musik stattdessen anbietet, nennt er latente Räume. Darunter versteht er ein schwer zu benennendes Moment, eine Art musikalischen Kairos, in dem sich etwas einstellt, was sich einer unmittelbaren Verstehbarkeit entzieht.
Es geht ja einerseits beim Komponieren um die Entwicklung von Klangräumen, die vororganisiert sind oder die reflektiert sind, aber andererseits geht es um den Wunsch, andere Perspektive, latente Räume darzustellen. Es betrifft die Interpreten, es betrifft auch die Zuhörer und es betrifft auch den Komponisten. Ich möchte ankommen, wo ich nicht vorstrukturieren konnte. Aber es klingt vielleicht widersprüchlich, aber ich möchte trotzdem strukturieren und so konsequent und streng wie möglich zu sein, um diese Art Selbstentdeckung oder um diesen Zustand versuchen zu erreichen.
Diese konstruktive Strenge, von der Marc André hier spricht, findet sich auch in seinem aktuellen Stück für die Donaueschinger Musiktage. Ruach 1 ist sein Titel. Ruach ist ein aramäisches Wort und hat die Bedeutungen Atem oder Luft, aber auch Geist oder Seele. Auf jeden Fall ist damit etwas Flüchtiges, Ephemeres gemeint und das versucht Marc André in seinem Stück durch ein besonderes Verfahren wiederzugeben. In der Hamburger Kirche St. Katharinen hat André gemeinsam mit dem SWR-Experimentalstudio akustische Messungen durchgeführt. Auf dieser Echographie basieren alle Tonhöhen des Stücks. Das Verschwinden oder, um den Bezug zum Titel herzustellen, das Verwehen dieser Klänge wurde wiederum im Hallraum einer anderen Kirche realisiert. In St. Ludwig in München. Mit dieser Polarität von Werden und Vergehen wird ein latenter Raum herzustellen versucht. Und in diesem Zwischenbereich ist auch Marc Andres neues Stück Ruach 1 angesiedelt. Hören Sie das Stück jetzt mit dem Ensemble Resonanz unter der Leitung von Bas Wiechers.
Thank you.
Donaueschinger Musiktage 2019 live in SWR 2. Mit Marc-Andrés Stück Ruach 1 ging das Konzert mit dem Ensemble Resonanz im Bartok-Saal der Donauhallen zu Ende. Die musikalische Leitung hatte der Dirigent Bas Wiechers. Für die Klangregie waren Joachim Haas und Thomas Hummel vom SWR Experimentalstudio verantwortlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchte ich Sie gerne auf unser Donaueschingen-Online-Special auf swrklassik.de hinweisen. Dort finden Sie die Links zu unseren Konzertübertragungen sowie Eindrücke vom aktuellen Festivalgeschehen. Vieles rund um die Donaueschinger Musiktage gibt es auch auf der Facebook-Seite von SWR Klassik oder diskutieren Sie mit auf Twitter, Hashtag DOMT19. Die nächste Live-Sendung von den Donaueschinger Musiktagen beginnt heute Abend um 20.03 Uhr in SWR 2. Dann begrüßt sie meine Kollegin Julia Neupert zur Now Jazz Session. Der Tonmeister dieser Live-Übertragung war Roland Roublet. In der Technik waren Christoph Wurster, Udo Lehnen und Henrietta Berke. Am Mikrofon war Michael Rebhahn. Ich sage Tschüss und gebe zurück ins SWR-Funkhaus nach Baden-Baden.
Donaueschinger Musiktage vom Südwestrundfunk. Live in SWR 2.